Band- oder Singeteam. Für mich seid ihr die Gitarreros mit Kern. So. Guten Morgen. Steht da schon geschrieben. Jetzt muss ich das Ding bloß noch aufbringen. Erinnert euch die Gesichtserkennung, die mich nicht immer erkennt. Heute auch nicht. Ja, mit Brille kann sie es eigentlich schon. Das ist nicht das Problem. Weiß ich nicht. Ja, Simon hat das Thema schon vorweggenommen. Ich wollte es euch erst ein bisschen später sagen. Die Musik hat auch ganz viel der Predigtinhalte vorweggenommen. Wir haben uns nicht abgesprochen, gell? Insofern finde ich das klasse, dass ihr das geschafft habt, dass der Geist da gelenkt hat. Ja, es tut mir leid, wenn ihr euch auf eine weitere spannende Predigt zur Sexualethik oder zur Familientheorie des Korintherbriefs gefreut habt. Wenn ich richtig informiert bin, am 19.06. wird die Reihe wohl zum Abschluss gebracht. Heute ist erstmal unterbrochen. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns endlich mal mit den Möglichkeiten beschäftigen, welche die Elfenbeinschnitzerei bietet. Und ich möchte mich dann auch ein bisschen mit der Prophetie des Alten Testaments beschäftigen. Und letztlich soll auch der dritte Bundespräsident Deutschlands dann zu Wort kommen. Ich möchte also ein aktuelles Thema besprechen. Der Simon hat es schon genannt. Und da ich mir selber immer gerne ein Bild mache, möchte ich mit euch als erstes einen virtuellen Ausflug machen ins Bayerische Nationalmuseum in München, wo in Saal 1 eben eine ganz besondere, sehr alte Elfenbeinschnitzerei ausgestellt wird. Es handelt sich um ein Werk der Spätantike. Es wird auf das Jahr 400 nach Christus geschätzt und ist in Rom oder Mailand, was damals wohl Zentrum für christliche Kunst war, entstanden. Der Bamberger Kunstsammler Martin Josef von Reider hat diese Schnitzerei Mitte des 19. Jahrhunderts gekauft und dem Museum zur Verfügung gestellt. Ihr habt es längst erkannt, worum es geht. Ich rede von der Reiderschen Tafel. Hinten ist sie gut zu erkennen. Vorne geht so, gell? Naja. Weiß auf weiß, wie das halt ist, gell? Ja. Jedenfalls ist diese Reidersche Tafel ein Beispiel der frühen christlichen Kunst. Und diese Tafel hat ihre Bedeutung unter anderem darin, dass sie vermutlich eine realistische Abbildung der Grabeskapelle in Jerusalem zeigt, die 355 ungefähr fertiggestellt wurde. Jedenfalls, und darum geht es nicht um die Grabeskapelle, wie damals üblich, stellen solche Kunstwerke eine Abfolge von Geschehnissen dar. Die Leute konnten nicht so oft lesen, wie es heute der Fall ist, und deswegen hat man versucht es durch Bilder, hier durch Schnitzereien, durch Kunstwerke hat man versucht, Geschichten, Begebenheiten zu transportieren. Die Tafel ist von rechts unten ab im Uhrzeigersinn zu lesen und es beginnt mit den drei heiligen Frauen, die am Ostermorgen das Grab Christi besuchen. Bevor ihr jetzt anfangt zu grübeln und hektisch zu blättern, die drei heiligen Frauen sind nicht christlich, also sie sind nicht biblisch. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine heidnische Legende, die da verarbeitet wurde. Links unten sieht man dann an der Tafel den Engel, der die drei Frauen grüßt. Und außerdem sieht man dann links oben die beiden Wächter, schlecht zu erkennen, gell? Die beiden Wächter an der Grabeskapelle mit ihren Speeren, der eine schläft und der andere guckt so ganz erschüttert nach oben. Aber auch darum soll es nicht gehen. Ostern ist vorbei. Es soll um das Ende des Zyklus gehen, und zwar rechts oben sieht man eine Darstellung der Himmelfahrt. Und wahrscheinlich ist es sogar auch die älteste Darstellung der Himmelfahrt, die so jedenfalls als Schnitzerei erhalten geblieben ist. Der auferstandene Christus wird von einer Hand aus der Wolke in Empfang genommen. Es soll noch einmal um das Thema Himmelfahrt gehen, des Feiertages, den wir, Simon, am vergangenen Donnerstag begangen haben.
Das Simon habe ich da gar nicht stehen, das habe ich jetzt gerade eingefügt. Und insofern herzlichen Dank. Besser hätte man die Aufmerksamkeit nicht vorbereiten können. Ja. Gut. Wenn man am Donnerstag dann so unterwegs war und sich umgesehen hat, dann hätte man auf die Idee kommen können, dass Wandertag ist. Ne? Teilweise merkwürdige Gestalten mit lustigen Hüten folgten einer in der Hand gehaltenen Flasche und waren einfach gut drauf. Ich will das gar nicht so sehr verspotten. Ich wäre dabei gewesen, wenn ich nicht Probleme mit dem Rücken zurzeit hätte und wenn die Vorbereitung der Predigt nicht dazugekommen wäre. Es ist einfach so. Es hat sich eben der Vatertag eingeschlichen. Ja. Nicht, dass ich grundsätzlich was dagegen hätte, dass man einen Vatertag feiert. Als Vater wäre ich ja schlecht beraten, wenn ich das grundsätzlich ablehnen würde. Aber es geht halt darum, dass ein kirchlicher Feiertag das Gedenken an ein wichtiges Geschehen zweckentfremdet ist. Und man muss sich schon fragen, ob das in Ordnung geht oder ob mir selber, ich muss mich das selber fragen, ist da, wenn ich sowas für gut heiße, nicht an Gottesfurcht mangelt. Und deswegen meine ich, es ist sicher nicht verkehrt, wenn wir uns ein wenig mit diesem Ereignis beschäftigen, uns vergegenwärtigen, was damals so los war, damit wir eben auch, wenn die Rede darauf kommt, als Christen in der Lage sind, Rede und Antwort zu stehen. Wir müssen wissen, was passiert ist und was die Bezüge sind, warum dieses Geschehen ist und warum wir daran erinnern. Und wenn man sich so mit Ereignissen aus der Heilsgeschichte befasst, dann liegt es eben nahe, wenn wir uns zunächst mal im Wort ansehen, was da geschehen ist. Lukas berichtet sowohl im Evangelium ganz kurz, da ist es glaube ich ein oder zwei Verse darüber, und dann aber auch in der Apostelgeschichte, und zwar im ersten Kapitel der Apostelgeschichte in den Versen 6 bis 11, und genau die möchte ich vorlesen. Und ich lese die nach der neuen evangelistischen Übersetzung und habe die euch auch mitgebracht. Ja, die sollte zu erkennen sein von hinten. Habe die euch mitgebracht, dass wir einen einheitlichen Text haben. Deshalb fragten sie, die Jünger, ihn bei nächster Gelegenheit: Herr, wirst du dann dein Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte: Die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Großer allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, habe Dank für dein Wort. Habe Dank, dass du uns in deinem Wort berichtest von dem, was geschehen ist, hier auf der Erde. Herr, öffne uns die Augen, gib uns das rechte Verständnis für dein Wort, dass wir erkennen, was du uns damit sagen willst, dass wir erkennen, wie wichtig das auch heute noch für uns ist, Herr. Sei du der Redende, sei unter uns. Amen. Jo, der Text beschreibt Geschehnisse 40 Tage nach Ostern. In dieser Zeitspanne nach seiner Auferstehung hat Jesus sich unter seinen Jüngern sehen lassen. Er gab ihnen letzte Weisungen und er stärkte sie vor seiner Himmelfahrt. Und ich kann mir vorstellen, dass eben die Worte, die Jesus nach seiner Auferstehung sprach, für seine Jünger von einem noch einmal ganz anderen Gewicht waren als die Worte, die er vorher gesagt hatte. Man hatte erlebt, wie der Herr den Tod überwunden hatte. Dieses größte Wunder von allem, mit welchem er erneut und unwiderlegbar eben seine göttliche Natur und seine Herrschaft über Leben und Tod unter Beweis gestellt hatte, demonstriert hatte. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger in dieser Zeit in ganz besonderer Weise, wenn er unter ihnen war, wenn er da war, an seinen Lippen hingen. Und nun, an diesem Tag, verließ scheinbar Jesus seine Jünger, jedenfalls mit seiner sichtbaren Anwesenheit, mit seiner Anwesenheit im Leib. Auffällig an diesem Text ist, dass hier ein langsam oder stetig ablaufendes Ereignis beschrieben wird. Als er sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke. Das ist eine Zeitfolge, das ist nicht so ein schlagartiges Ereignis. Es ist also nicht wie bei einem Illusionisten oder Zauberer, man das manchmal auf der Bühne vielleicht sehen kann, der plötzlich in einer Explosionswolke verschwindet und schlagartig nicht mehr da ist, sondern man konnte eben beobachten, was passiert. Jesus hat zugelassen, dass man das registriert, dass es langsam vor sich ging. Sein Körper unterlag ganz plötzlich nicht mehr der Schwerkraft, sondern entfernte sich vom Boden und dann wird er von einer Wolke verhüllt. Er geht gewissermaßen ein in diese Wolke. Der aufmerksame Leser der Bibel weiß, was es mit dieser Wolke auf sich hat. Hier in der Darstellung der Reiterschen Tafel kommt eine Hand aus der Wolke. Es ist die sichtbare Herrlichkeit Gottes, die da anwesend ist. Es ist die Schechina, Gott selbst, der sich in dieser Wolke zu erkennen gibt. So, wie er sein Volk einst auf dem Sinai in der Wolkensäule geleitet hatte, wie sich die Wolke bei der Tempelweihe unter Salomo, 1. Könige 8, können wir das lesen, zeigte, wie die Wolke dann später, Hesekiel berichtet davon, wegen der Gottlosigkeit und der Götzenverehrung des Volkes den Tempel wieder verlassen hatte. Und wie sich Gott dann auf dem Berg der Verklärung erneut in dieser Wolke gezeigt hatte, so ist sie auch hier wieder zugegen. So wie Gott seinen Sohn auf dem Berg der Verklärung bekannte, so erscheint auch hier wieder Gott der Herr und setzt eben den Endpunkt des Wirkens Jesu im Leib. Wie die Herrlichkeit zu Beginn von Jesu leiblicher Anwesenheit auf der Erde hier, da allerdings in ihrer anderen Form im Lichterglanz zu Weihnachten offenbar wurde, so wird hier nun die Herrlichkeit Gottes wieder offenbar am Ende, und zwar in der Form der Schechina, in Form der Wolke. Die Jünger waren ja gläubige Juden und als solche waren sie damit vertraut, dass Entrückungen stattfinden. Das gab es schon mal. In den Schriften kannten sie den Bericht, bereits im 1. Mosebuch ist gleich zu Beginn von Henoch die Rede, der entrückt wurde. Auch den Bericht von Elia aus dem 2. Buch der Könige werden sie gekannt haben. Beide, Henoch und Elia, wurden entrückt, ohne dass sie den Tod erleiden mussten. Aber hier, bei der Himmelfahrt Jesu, liegen die Dinge eben ein Stück weit anders. Denn sowohl Henoch als auch Elia wurden eben im Leib entrückt. Sie mussten den Tod nicht leiden. Jesus aber wurde nicht aus seinem irdischen Leib hinweggetan, sondern nach seiner Auferstehung befand er sich im Ewigkeitsleib. Im Ewigkeitsleib, der zwar essen konnte, den man berühren konnte, an dem er die Male der Kreuzigung vorweisen, zeigen konnte, der aber eben auch in der Lage war, plötzlich in geschlossenen Räumen zu erscheinen, in Räume einzutreten, der in der Lage war, plötzlich zu verschwinden, wie bei den Emmaus-Jüngern. Waldemar hat uns davon berichtet vor ein paar Wochen. Jesus erweist sich also auch in diesem Detail als völlig unvergleichlich und einzigartig. Und deswegen ist es eben auch so, dass Jesus hier, und auch das ist anders als bei Henoch und Elia, von der Herrlichkeit Gottes in Empfang genommen wird. Von der Schechina, von der Wolke wird er in Empfang genommen. In seinem Evangelium berichtet Lukas davon am Ende, im Vers 24, Und da ist es Kapitel 24, natürlich Vers 51. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Lukas berichtet also davon, dass Jesus in den Himmel emporgehoben wurde. Es wird also sehr deutlich, dass Jesus nicht einfach verschwand, sondern dass er eben an einen ganz bestimmten Ort, nämlich den Himmel, entrückt wurde. Der Himmel ist ein Ort. Das ist die Nachricht, die wir heute und von dieser Stelle mitnehmen dürfen. Hermann Fürstenberg hat davon ja in seiner Predigt vor ein paar Wochen bereits gesprochen. Es handelt sich beim Himmel nicht um irgendetwas Eingebildetes, irgendetwas Imaginäres. Es handelt sich dabei nicht um irgendeine Vorstellung, sondern es geht um einen ganz konkreten Ort. Nicht um irgendeinen Platz in unserem Unterbewusstsein oder in unserer Vorstellungswelt. Nein, der Himmel ist real. Ich habe sogar in der Vorbereitung jetzt Ausleger gefunden, die meinen, dass der Himmel irgendwo im Universum zu verorten sei. Ich zweifle daran, denn das Universum ist geschaffen und der Himmel als Ort, wo Jesus thront, ist eben außerhalb dieser Schöpfung. Aber das macht ihn nicht minder real. Der Himmel ist ein Ort, den es wirklich gibt. Und ich denke da immer an, ich meine, es war der allererste Motorradgottesdienst, bei dem ich mal war, vor einigen Jahren. Da war ein Jugendevangelist aus Sachsen da, der auch gesungen hat. Und eines seiner Lieder hieß, ich habe ein Haus im Himmel. Ja, und als ich mich da so mit beschäftigt habe, tauchte das wieder auf im Hinterkopf. Ich habe ein Haus im Himmel. Der Himmel ist ein ganz realer Ort. Und eben dieser Himmel ist, und auch das ergibt sich jetzt aus diesem Lied dieses Jugendevangelisten, eben dieser Himmel ist unser Ziel. Von genau diesem Himmel spricht Jesus, wenn er uns zusagt, uns eine Stätte zu bereiten. Was für eine Verheißung. Wir sollen bei ihm selbst sein und bei seinem Vater. Und so wird Jesus in der Himmelfahrt verherrlicht. Durch sein Kommen, sein Menschwerden, sein Kommen auf die Erde, gab Jesus einen Teil seiner Stellung als Gott auf, denn er kam ins schwache Fleisch. Er unterwarf sich dem Fleisch, er unterwarf sich dem Tod. Am Abend vor seiner Verhaftung hat er in seinem letzten überlieferten Gebet, von welchem wir in Johannes 17 lesen können, seinen Vater gebeten, ihn zu verherrlichen. Und genau das geschieht nun hier in der Auferstehung. Er wird wieder in den Himmel aufgenommen. Er kehrt zurück eben an die Seite seines Vaters. Petrus beschreibt das in seiner Pfingstpredigt in der Apostelgeschichte 2, ab Vers 33 oder im Vers 33 so. Nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Jesus wird erhöht. Er wird also der Herrlichkeit seines Vaters Gottes vollständig teilhaftig. Paulus spricht davon in seinem Brief an die Philipper, dass Jesus über alle Maßen erhöht worden sei und dass er im Himmel mit Ehre gekrönt worden sei, ein Brief an Timotheus. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht davon, dass Jesus einen Ehrenplatz im Himmel an der Seite der höchsten Majestät hat. Jesus ist also durch oder nach der Himmelfahrt direkt bei Gott und sitzt ihm zu Rechten, dem Platz, der nach damaligem Verständnis dem Regierungschef oder dem Kanzler eines Königs gebührte. Der saß eben zu Rechten des Königs. Und so erfüllt sich auch die Prophezeiung, die Daniel damals empfangen hatte. Und Jesus selbst sagt, berichtet davon, dass sich diese Prophezeiung erfüllt hat. Wenn wir Daniel 7,14 mal halten, neben Matthäus 28, Vers 18 und folgende, dann ergibt sich da eben genau das, diese Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung. Daniel sieht bei diesem Blick in den Thronsaal, wie ihm Macht und Ehre, wie ihm, dem kommenden Menschensohn, Macht und Ehre verliehen wurden, wie ihm die Herrschaft übergeben wurde. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen.
sein Reich wird niemals zerstört. So sah es Daniel und Jesus. Matthäus 28, 18 und folgende sagt, da trat Jesus auf sie zu, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Daniel sah, ihm wurde verliehen Macht und Ehre. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Dann sagt Jesus weiter, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Daniel sieht, die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Jünger dienen ihrem Herrn und Meister. Jesus sagt, fordert auf, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Daniel sah, seine Herrschaft ist ewig. Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Es ist der Herr, der zur Rechten Gottes sitzt. Es ist unser Herr, der bei Gott für uns eintritt. Er ist unser Anwalt und er ist unser Erretter. Deswegen zeigt sich in der Himmelfahrt Jesu Göttlichkeit. Jesus wird in der Himmelfahrt verherrlicht. Die Jünger, und das war das direkt sichtbare Ergebnis, von dem Lukas hier auch berichtet, waren angesichts dessen, was sie da gesehen haben, was sie verfolgten, einigermaßen baff. Auch als Jesus schon verschwunden war, so können wir lesen, starrten sie noch in den Himmel. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mal wieder mit der Fassung gerungen haben und sich gefragt haben, was sehen wir da? Was da vor ihren Augen sich abspielte, dass sich der Himmel eben öffnete vor ihren Augen. Und es braucht zwei Engel, die sie ansprechen. Die beiden Männer, erkennbar an den weißen Gewändern. Übrigens, Engel sind männlich. Ja, anders als die übliche Darstellung auf Bildern, auf Postkarten zu Weihnachten, wo sie ja in der Regel eher weiblich sind. Liebe Frauen, Engel sind männlich. Eigentlich überall in der Bibel. Ja. Die waren jedenfalls plötzlich da und sprachen die Jünger an. Sie holten sie aus ihrem Starren gewissermaßen zurück und sie unterbrachen sie also bei diesem Starren und sie lenkten den Blick der Jünger in die Zukunft. Jesus, so sagten sie ihnen, wird wiederkommen. Genauso wie er zum Vater aufgefahren ist und in die Herrlichkeit aufgenommen wurde, so wird er auch wieder auf Erden zurückkehren. Es ist damals notwendig gewesen und es ist bis heute notwendig, den Blick nach vorne zu richten. Die Engel sagten den Jüngern damals, es ist nicht vorbei, sondern es fängt gerade erst richtig an. Es ist Zeit zu handeln. Aber was? Und da spielt jetzt eben Jesu letzte Weisung an seine Jünger, die er unmittelbar vor dieser Szene ganz zu Beginn hier des Textes, den ich mitgebracht habe, eine Rolle. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und genau das ist die Aufgabe der Gemeinde. Damals der zurückgebliebenen Jünger, heute die Aufgabe von dir und von mir. Eben Zeuge zu sein von dem, was geschehen ist, zu bezeugen, dass Gott selbst in seinem Sohn im Fleisch auf der Erde mitten unter uns Menschen präsent war, dass er selbst sich geopfert hat, um das Problem der Sünde zu lösen, dass es deswegen wieder die Möglichkeit gibt, zum Vater zu kommen und in seine Gegenwart zu treten. Es geht nicht darum, Kirche im Sinne eines Vereins zu bauen oder Organisationen zu schaffen. Es geht darum, eben Kirche zu sein im Sinne der Ekklesia, der Gemeinschaft der Herausgerufenen und der Herausgeliebten. Weil Jesus rief, darf ich hier sein. Weil er sein Leben hingab, darf ich gewiss sein, dass meine Schuld aufgewogen ist, dass meine Missetaten vergeben sind, ohne dass ich dafür etwas könnte. Und weil er gerufen hat, darf ich mich wieder zum Vater kehren und sein Kind sein. Es ist nicht mehr notwendig, dass ich mich vor ihm verstecke oder mich verkleide, wie Adam dies nach dem Sündenfall tat. Ich darf ihm
gegenüber offen sein und mich zu meiner Schuld bekennen, weil ich eben weiß, dass sein Opfer schwerer wiegt als alle Schuld. Himmelfahrt zeigt nach vorne. Himmelfahrt markiert einen Anfang. Und zu Beginn dieses Textes stellen die Jünger eben wissbegierig wie eh und je eine naheliegende Frage. Wann wird Jesus als Messias das Reich Israel wiederherstellen? Sie hatten offenbar immer noch die Hoffnung, dass er als weltlicher Herrscher, als Messias Israel befreien wird von der römischen Herrschaft. Und dass diese Frage auch nicht völlig neben der Sache lag, beweist oder zeigt sich in dem Hinweis, den die beiden Engel geben in Vers 11. Nämlich bei dem Hinweis, dass Jesus genau so wiederkommen wird, wie er in den Himmel gegangen ist, wird es sich um eine Anspielung bzw. um einen Verweis auf Sacharja 14 handeln. In Sacharja 14 können wir nachlesen, dass der wiederkommende Messias, dass der kommende Jahwe auf dem Ölberg steht. Die Himmelfahrt, und das ergibt sich aus dem nächsten Vers nach dem abgebildeten, stand eben oder fand eben genau auf dem Ölberg statt, auf genau diesem, an genau diesem Ort, wo Jahwe wiederkommen wird. Von dort aus wird er, so wie er gen Himmel gezogen ist, eben auch dann die Herrschaft über alle Völker antreten. Wie die Jünger damals, würde es mich heute auch interessieren, wann das geschehen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich täte es schon interessieren. Aber es ist eben verborgen. Und es ist letztlich auch nicht wichtig. Denn wenn ich weiß, dass ich erlöst bin und schon jetzt diese Gewissheit habe, dann ist es nachrangig, wann Jesus das Reich Israel wiederherstellen wird. Und so wird eben verständlich, dass Jesus hier nicht antwortete. Er selbst wusste es möglicherweise da auch nicht. Und es spielt, ich wiederhole mich, für mich als eben diesen Herausgeliebten, als den Herausgerufenen, als einen der Herausgerufenen aus den Völkern keine wirkliche Rolle. Jedenfalls aber bleibt als Summe bei diesem Geschehen, dass das Ende von Jesu leiblicher Anwesenheit auf der Erde nach vorne weist. Noch einmal, es handelt sich nur scheinbar um einen Abschluss. In Wirklichkeit ist es, wie oft bei unserem großen Herrn, der Blick wird nach vorne in die Zukunft gerichtet. Und deswegen möchte ich enden mit einem Zitat, welches vom dritten Präsidenten der Bundesrepublik stammt, wohl aber nicht aus der Zeit als Präsident, sondern aus der Zeit als Presbyter der Essener Paulusgemeinde, Teil des Kirchenkampfs der bekennenden Kirche gegen die deutschen Christen und die Nationalsozialisten war. Gustav Heinemann: Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Unser Herr kommt. Das ist die Nachricht. Das macht uns Mut. Und das darf uns Mut machen und Kraft geben in aller Bedrängnis, in allem Ärger, in aller Not, was die Woche bringen mag. Das ist die Summe des Geschehens an Himmelfahrt. Unser Herr kommt. Amen. Ich möchte noch beten. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, Herr, wir beten dich an. Wir beugen uns vor deiner Majestät. Herr, hab Dank, dass du uns Gewissheit gibst, wiederzukommen. Hab Dank, Herr, dass du nicht eine einzige der Prophetien unerfüllt lassen wirst. Auch die, die noch offen sind, dürfen wir darauf vertrauen, dass sie sich erfüllen werden. Herr, aus der Erfahrung, aus deinem Wort, Herr, wir beten dich an. Und wir sind so froh, dass wir auf dich warten dürfen. Herr, gib uns Kraft aus diesem Wort. Gib uns Kraft für die nächsten Tage, bei allem, was ansteht, Herr Jesus. Du kommst, das ist gewiss, Herr. Da freuen wir uns darauf. Herr, hab Dank, dass wir aber schon jetzt der Erlösung gewiss sein dürfen. Herr, stärke unsere Tritte im Glauben, stärke uns die Woche über, sei mit jedem einzelnen deiner Kinder. Hab Dank für dein Wort, Herr, sei mit uns. Amen.